Vielen Dank. Philo als Bibelausleger. Hermeneutika ist ein weites Feld, das nun mit der Übersetzung ins Ungarische eine neue Grundlage bekommen hat. Mein Beitrag geht nun einen Schritt vor dem hier im Mammutwerk von Oda Wischmeyer gewählten geschichtlichen Ausgangspunkt zurück und sucht nach Wurzeln, die auch bei den frühen christlichen Schriftstellern bekannt waren und auch die sie bewusst und konsequent aufgebaut haben. An verschiedenen Stellen kommt das auch im Text des übersetzten neuen Buches vor, wie zum Beispiel explizit bei Origenes und anderen Alexandrinern. Leitend dabei ist ja die Frage, wie mit einem mehr oder weniger fest fixierten Text umgehen, ihn verbindlich nachdenken, ihn aber auch verständlicher und für die Leserschaft akzeptierter oder akzeptabler zu machen. Vor einem vergleichbaren Problem stand früher auch der jüdische Alexandriner und römische Zeitgenossen Philo von Alexandrien zu seiner Zeit. Seine dem Judentum verpflichteten Schriften sind zwar allein in der christlichen Tradition bewahrt und bekannt gemacht worden, aber zum Beispiel hat Origenes neben anderen eine entscheidende Rolle gespielt, um seine Methodik für die eigene, natürlich christliche Schriftauslegung fruchtbar zu machen. Und ich habe zufällig bei meiner Arbeit, als ich in Münster in Deutschland war, eine Statue entdckt von Philo von Alexandrien als alter christlicher Bischof. Zwei Statuen gibt es dort im Museum. Philo, ein Christ. Das ist Wirkungsgeschichte. So ist es halt. Unter dem Stichwort der Allegorie ist dieses Vorgehen dann weithin vertraut geworden und als alexandrinische Methode oder alexandrinische Schule mehr oder weniger zutreffend bezeichnet worden. Wer sich allerdings mit Philo beschäftigt, muss sich beschränken. Zu umfangreich ist sein schriftstellerisches Werk, als dass man eine Thematik in einem überschaubaren Beitrag zusammenfassen könnte. Das war mein Problem, als ich für diese Konferenz angefragt worden bin. Ich habe mich dann entschieden, für meine Spurensuche mich auf einen allerdings schon auch sehr ausführlichen Traktat zu beschränken, zumal dieser Traktat, De Vita Mose, wie allgemein anerkannt, einen ganz besonderen Stellenwert besitzt. Auf diesen Traktat geht nämlich Philo selber später an zwei Stellen ausführlich ein, bezieht sich auf ihn und ergreift diesen Traktat ausdrücklich auf. Vor wenigen Jahren hat der Philo-Forscher Gregory Reck Sterling zu Recht herausgearbeitet, dass dort auch ganz allgemeine, grundlegende Fragen zur allgemeinen und auch biblischen Schriftauslegung und Geschichtsschreibung dort dargestellt werden. Natürlich ist auch bei Philo, wie bei vielen antiken Autoren, eine systematische Darstellung gar nicht zu erwarten und vorhanden. Und trotzdem hat mein Freund und Kollege Volker Siegert in diesem Zusammenhang vor ungefähr 30 Jahren schon mal grundlegend dargestellt, dass es auch zu dieser Zeit in der Antike in Alexandrien überhaupt keinen wirklichen Unterschied gegeben hat zwischen Juden und Nichtjuden in der Rhetorik, also in der Kunst der Auslegung. Sie hatten dieselben Texte vor Augen. Sie lasen nicht in der Septuaginta, um die griechische Sprache weiter zu vervollkommnen, sondern natürlich die griechischen Klassiker. Das war ihre Grundlage, die zu der damaligen Zeit einfach Juden und Nichtjuden verbunden hat und die damit quasi zur Basis der Paideia, der Ausbildung, gehört haben. Und damit ist auch klar, dass Philo in allen seinen Traktaten, aber vor allem in seinen späteren Traktaten, ganz ausführlich Mose als den entscheidenden weisen Menschen dargestellt hat, mit klassischer griechischer Bildung und natürlich immer ein bisschen besser als das, was vorher geschrieben und gedacht worden ist. So habe ich meinen Vortrag aufgebaut. Ich werde nur ein paar kurze Dinge daraus Ihnen vortragen. Zum Ersten als Exeget natürlich, das ist bei ihm ganz typisch, des griechischen Pentateuch. Philo hat einen Text vorliegen, der natürlich auf Griechisch ganz sicher geschrieben worden ist und den er wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit in seiner Heimatstadt natürlich vorgefunden hat, der dort in Alexandria zu verorten ist, der ihm so gut vertraut war, dass viele seiner Texte wahrscheinlich sogar aus der Erinnerung, aus der mündlichen Tradition ihm bekannt gewesen sind, die er auswendig gekannt hat. So ist es auch in diesem Sinn, dass Philo Mose vor allem eine allgemeine, grundlegende griechische Ausbildung und Bildung angedeihen lässt. Ich habe dazu einige Texte zusammengestellt, die ich deswegen nicht extra zitieren brauche und die Sie gerne hier zur Verfügung nehmen können. Vielleicht sind immer zwei Blätter. Ja, kann man vielleicht teilen. Griechisch, in Englisch und in Deutsch.
Ein Blatt hier und das Blatt von dort?
Nein, beide Blätter. Beide Blätter. Okay. Immer zwei Blätter, es sind also vier Seiten. Spannend ist hierbei, dass Philo bei seiner Darstellung sowohl auf mündliche Traditionen zurückgreift, als auch natürlich auf die Schriften innerhalb der jüdischen Auslegung in Alexandria. Wir haben dort verschiedentlich auch schon Hinweise gehabt. Wir haben den Namen Aristobul gehört, Fragmente griechischer Historiker, die eben zum großen Teil auch aus Alexandrien stammen. Da ist zum Beispiel zuerst natürlich die Erwartung, dass man versucht, allegorische Auslegung bei Philo zu finden. Interessanterweise vermisst man gerade in diesem Traktat De Vita Mose, dass bei ihm die vielfach verwendeten Begriffe Allegoria oder Allegorikos oder Allegorein fast überhaupt nicht vorkommen. Trotzdem gibt es 3 bis 4 Umsetzungen auch hier in diesem Traktat, diesem doppelten Traktat, die sich dann lohnen, noch ein näher in Augenschein zu nehmen. Das werde ich dann in meiner schriftlichen Fassung darstellen. Es geht da vor allem um den hohen Priester und um seine Funktion, sein Logion, also sein Brustschild. Dann geht es um den Kontakt des Mose zu seiner Wahrnehmung von dem Tabernakel, von dem heiligen Zelt. Das sind ganz entscheidende Texte, die dann auch von ihm allegorisch erklärt werden. Aber es sind nur relativ wenig Texte, die hier in De Vita Mose auf diese Weise eine Erklärung finden. In erster Linie versucht er zunächst einmal, die Gestalt des Mose chronologisch und historisch darzustellen. Dann das Zweite, Philo und Mose in der philosophischen Tradition und Funktion. Zu Beginn des zweiten Buches bekennt sich Philo ganz eindeutig zu seiner philosophisch ausgerichteten Perspektive seiner Mose-Darstellung, wie er in einem berühmten Statement bekannt. Diesen Text habe ich auch dargestellt auf der zweiten und dritten Seite, De Vita Mose 2, die Abschnitte 46 bis 48. Das ist dann auf der deutschen Seite. Von diesen Schriften ist ein Teil geschichtlichen Inhalts, also das vergisst er nicht, und der andere Teil enthält Gebote und Verbote. Da geht er natürlich auf den Dekalog ein. Nachdem wir den ersten der Ordnung nach auch zuerst ausführlich behandelt haben, also geschichtliche Darstellungen, da geht es dann um die Väter, um die Patriarchen, und dann der Abschnitt über die Schöpfung, die Opificio, Und dann natürlich dann die Geschichte der einzelnen Geschlechter, wo er dann Abraham, Josef und eben Mose darstellt. Leider sind die beiden anderen Traktate, die er auch biografisch darstellt, nämlich Isaak und Jakob, bei uns nicht mehr vorhanden. Die sind nicht überliefert worden. Wahrscheinlich hat die christliche Tradition Abraham und Mose noch wichtiger empfunden als dann nachher die Traktate über Isaak und Jakob. Josef ist insofern wichtig, weil Josef auf diese Weise natürlich als entscheidender Führer dargestellt werden kann, in seiner Verbindung natürlich zu Ägypten und die Verbindung dann seine Erziehung am Hofe des Pharao. Und damit hat er Philo dann das Stichwort vom Basileus, vom König, also vom Führer, mit dann Josef verbinden können. Es ist ganz offensichtlich, dass auch gerade in dieser Funktion Philo sich auf die Basisvoraussetzung bei Plato bezieht, dass ein Staat nur dann bestehen kann und Fortschritte machen kann, wenn Könige Philosophen sind oder werden und Philosophen natürlich staatliche Aufgaben und Verantwortung eines Königs übernehmen können. Damit wird nun eindeutig das, was man eine jüdische Glaubenslehre oder Glaubenspraxis nennen könnte, als die entscheidende verbindliche Philosophie und Weltanschauung der Väter herausgestellt. Hä, Patrios, Philosophia sind dort die griechischen Ausdrücke. Dann als zweites, und vorher schon in seinem Buch, werden solche philosophischen Verknüpfungen sichtbar am Leben des Mose als Hirten in Arabien, wo er immer den Lehren der Philosophie nachsinnen konnte, überdenken konnte und sich ihnen widmen konnte. Griechisch Epuneto, Philosophias, Apelliton, Ae, Dogmata. Und da auch dann in diesem Zusammenhang, dann sind wir auch schon mal drauf gekommen, auf die Stelle der Gottesbezeichnung in Exodus 3, Vers 14, die Septuaginta ihm die entscheidende Basis liefert, dass wer ist es, dass er Gott eben To'on, nicht das Ho'on, sondern To'on darstellt und auf diese Weise natürlich die Basis für die Gottesvorstellung überhaupt bildet. Diese Grundlage wird dann an vielen Stellen aufgenommen, die dann auch Mose in seiner Darlegung, kurze Darlegung als Priester dann vorkommt. Dann der dritte Teil, da habe ich mich etwas ausführlicher mit beschäftigt, dass er an unterschiedlichen Stellen auch Mose als Hermeneut darstellt. Hermeneut haben wir ausführlich immer wieder diskutiert. Hermeneuien in diesem Falle nicht nur die Frage nach der Übersetzung, also von einer Sprache in die andere, sondern dass er auch die Inhalte, die Botschaft auf diese Weise ganz deutlich in seinem Sinne zum Ausdruck bringen möchte. Meine Zeit ist ja nur kurz, darum ein etwas ausführlicherer Ausblick. Es ist nicht nur eine Erkenntnis aus neuerer Zeit, dass man bei Philo zwischen drei sehr unterschiedlichen konstruierten Kommentarreihen zu unterscheiden hat. Schon zum einen der allegorische Kommentar, wo er Vers für Vers vorgeht, dann die Questiones, dass er Fragen stellt und auf diese Fragen dann versucht, anhand des biblischen Textes die Antworten zu geben, und eben die Expositio Legis, wo die beiden Teile des Traktates De Vita Mose ganz deutlich dazugehören, wo er hier in diesem Fall bei Abraham, bei Josef und den Patriarchen auf jeden Fall biografische Darstellungsformen übernimmt, die in größerer Weise sich lösen vom vorhandenen Text der Septuaginta. Hierbei ist die Verarbeitung und die Aufnahme, also der Umgang mit dem zugrunde liegenden griechischen biblischen Text, ein ganz entscheidendes erstes Kriterium. Wie auch immer man nun die den Traktat de Vita Mose in diesem Zusammenhang des Philonischen Gesamtwerkes einzuordnen versucht. Auf jeden Fall war es zu seiner Zeit erfolgversprechend, genau dieser Frage hier auf der Suche nach hermeneutischen Kriterien des Alexandriners etwas genauer exemplarisch nachzugehen. Es ist ja deutlich geworden, dass auch in diesem Traktat über das Leben des Mose der biblische Text die entscheidende Grundlage von Beginn an durchgehend die entscheidende Rolle spielt. Im Unterschied zu früheren Vorstellungen der sogenannten religionsgeschichtlichen Schule in Deutschland vor gut 100 Jahren, wie zum Beispiel durch die Beiträge und grundlegenden Untersuchungen von William Busse, muss man nun nicht mehr unbedingt eine jüdische Exegetenschule postulieren, um die für uns ganz so oft so befremdlichen, ich zitiere Busse, um die für uns oft so befremdlichen Interpretationen des alexandrinischen Juden einschließlich der Extravaganzen, wie er das nannte, eines Philon begreiflich zu machen. Es genügt die Kenntnisnahme dessen, was ein antiker Schuljunge bei seiner Homer-Lektüre eingeflößt bekam, in methodischer wie in inhaltlicher Hinsicht. Das Schulgut der Stoa, wie auch des Mittelplatonismus, ist in den Homer-Handbüchern zusammengefasst enthalten, ebenso in den Scholien, und zwar in genau der synkretistischen Vermengung, wie wir es bei Philon wiederfinden. Ende des Zitates, wie es Volker Siegert vor einiger Zeit sehr pointiert zum Ausdruck gemacht hat, wo er dann Philo sogar als den jüdischen Plato tituliert. Ich denke, da hat er durchaus recht. Ähnlich wie es in der Expositio Legis durchweg üblich ist, können wir in dem Traktat der Vita Mose feststellen, dass zwar relativ wenig direkte Zitate oder Anspielungen die Darstellung kennzeichnen. Ob nun im Bereich des chronologischen Vorgehens, weitgehend in der Reihenfolge der Schilderung des Exodus, oder mehr im zweiten, den biografischen Episoden, den typischen Lebensereignissen und den charakterlichen Schwerpunkten des Protagonisten, wird der sicher zum Teil bekannte vorgegebene biblische Text paraphrasierend, übergreifend und summierend dargeboten. Hier an dieser Stelle könnte man weiter darüber diskutieren, inwieweit wirklich die Kategorie einer rewritten Bible, wie sie vor längerer Zeit von Peter Borgen beschrieben worden ist, auch in neuerer Zeit wieder für der Vita Mose behauptet worden ist, ob das wirklich greift. Noch eine Seite. Vielleicht ist es besser, allgemeiner von einer Relektür der Heiligen Schriften zu sprechen. Dabei ist es sicher richtig, dass Merkmale dieser sprachlich für seine Leserschaft neu gestaltete Darstellung des vorgegebenen biblischen Textes bei ihm eine grundlegende Rolle spielt. Und von ihm auch in diesem Traktat über den Patriarchen gekonnt schriftstellerisch umgesetzt worden ist. Allerdings ist auch hier wieder ganz deutlich, dass der biblische Text nicht nur um seiner selbst willen erzählt werden soll, sondern um der Menschen willen. Damit zeigt sich wieder einmal das besondere Bemühen des Alexandriners, dem biblischen Text seine besondere Bedeutung im Blick auf seine Leserschaft angedeihen zu lassen. Und das ist sicher im Blick auf sein Publikum geschuldet, um den Text für die Leserschaft verständlicher und akzeptabler und in einem gewissen Sinne damit auch vertrauter zu gestalten, ohne die historischen Grundlagen oder die notwendige Einhaltung der alttestamentlichen Vorgaben zu leugnen oder zu minimieren. Die Tora ist eben damit mehr als eine heilige Schrift allein, sondern auch Lebensweisung und Rechtsgrundlage und Lebensvorbild oder in den Begriffen des späteren rabbinischen Judentums eben Midrash, Gemara, Talmud und Haggadah. Ein hermeneutisches Programm, das, meine ich, durchaus bei aller Unterschiedlichkeit doch auch eine ziemlich große Schnittmenge ausmacht mit dem, was bei Paulus in seinem Brief an die römische Gemeinde in Rom, Kapitel 4, Vers 23, für Abraham so zum Ausdruck kommt: Uk έγραφε de diauton monon, αλλά kai di hemas. Also für uns, für die Leserschaft, für euch geschrieben. Auf jeden Fall ist die Beschreibung der hermeneutischen Perspektiven Philos für den bisher vertrauten Kategorien seiner chronologisch, literarisch, biblisch ausgerichteten Exegese vor allem wirkungsgeschichtlich besonders bedeutenden philosophischen Ausrichtung wahrscheinlich stärker als bisher in Augenschein zu nehmen. Maren Niehoff, die Autorin des neueren großen Buches über die Schriften Philos und seine Autobiografie, wenn man so will, die Rom-Orientierung, habe ich auch erst im Laufe meiner intensiveren Auseinandersetzung mit seinem Schrifttum entdeckt und stärker gewichten können. Zumindest hat sich diese Orientierung in meinen letzten Beiträgen zum Verhältnis Philo-Neues Testament immer wieder, manchmal auch überraschend, bestätigt. Im letzten Jahr habe ich darüber, über den Galaterbrief ja auch einen kleinen Vortrag gehalten. Auf diese Weise und in dieser Perspektive ergeben sich Felder, die die neueren Tendenzen am stärksten widerspiegeln und nach dem exemplarischen Durchgang durch den Traktat de Vita Mose und über ihn natürlich hinaus sicher weitere erfolgversprechende Forschung und Prüfung in weiteren Traktaten und Perspektiven bedürfen. Danke.